Willkommen bei Next Level Change, Erfolgsfaktoren für Veränderung. Ihr Podcast für praxisnahe Impulse, die Ihre Veränderungsprojekte auf das nächste Level bringen. Durch die heutige Episode begleitet Sie Ihr Moderator, Professor Christoph Schönfeld. Viel Spaß!
Herzlich willkommen bei Next Level Change, deinem Podcast für zeitgemäßes Veränderungsmanagement. Hier sprechen wir über die Frage, wie Veränderung gelingt in Organisationen, in Führung und manchmal auch im öffentlichen Raum. Heute freue ich mich auf ein Gespräch mit jemandem, der Veränderung aus gleich mehreren Perspektiven denkt und auch lebt. Als Gründer eines erfolgreichen HR-Tech-Unternehmens und als politischer Spitzenkandidat bei der aktuellen oder letzten Oberbürgermeisterwahl in Köln für die Partei Volt. Lars Wolfram ist Gründer und Geschäftsführer von Talents Connect, ein Unternehmen, das Recruiting neu denkt und Organisationen dabei unterstützt, datenbasiert, KI-gestützt und gleichzeitig menschlich zu wachsen. Gleichzeitig hat er sich entschieden, Verantwortung auch politisch zu übernehmen, mit einer klaren Haltung zur Zukunft, Innovation und gesellschaftlichem Wandel. Ich freue mich heute besonders, auf Fragen zu fokussieren, wie beispielsweise, wie man unternehmerisches Denken zum Beispiel mit politischem Verantwortung kombinieren kann oder auch, was bedeutet AI first wirklich jenseits von Buzzwords oder auch, wie können wir sozusagen Wirtschaft und Politik sozusagen bestmöglich verbinden. Vielleicht gibt es so auch Learnings aus den einzelnen Bereichen, die wir heute erfahren dürfen und wie gelingt auch in diesen Kontexten Transformation. Lars durfte ich in Köln in seiner Company kennenlernen mit einigen meiner Kolleginnen. Und was ich ganz besonders fand, die Offenheit, Dinge und Perspektiven zu teilen. Obgleich wir uns gar nicht kannten, hat er uns ganz, ganz, ganz viele tolle Insights geteilt. Und ich glaube, das zeichnet ihn auch als Mensch aus, nämlich immer wieder zu supporten und wo Veränderung sichtbar erscheint, auch in die Veränderung zu gehen. Egal, ob das sozusagen manchmal angenehm ist oder unangenehm ist, aber Lars ist jemand, der einfach sehr, sehr aktiv ist und einfach auch Lust hat, Dinge zu verändern. Und lieber Lars, ich freue mich sehr auf unser Gespräch heute.
Ja, lieber Christoph, ich freue mich auch und erstmal vielen Dank für die Blumen. Da werde ich ja fast rot. Im Podcast sieht man das gar nicht so, aber ja, also es macht mir einfach immer unglaublich Spaß, über Veränderungen nachzudenken, die vorzuleben und dann auch irgendwie in der Politik zu landen, obwohl ich eigentlich ja hauptsächlich ein Unternehmen aufgebaut habe bisher in meinem Leben.
Ja. Ja, genau. Ja, und ich finde, das zeichnet dich irgendwie auch aus, nämlich wenn man Veränderungen erkennt, die sinnvoll und lohnenswert erscheint, diese dann auch zu beschreiten. Weil manchmal hat man so theoretische Konstrukte im Kopf und Gedanken, aber bei dir habe ich das Erlebnis zumindest gehabt, dass du sehr konsequent dann auch in den Schritt der Transformation und Veränderung gehst, sei es politisch, sei es mit deiner Company, auch immer wieder zu fragen, so, was kann verändert werden? Wie können wir das Produkt besser bauen für unsere Kunden? Wie können wir politische Konstrukte in der Stadt Köln verbessern, um sozusagen Unternehmertum zu stärken, um das Zwischenmenschliche zu stärken? Und das sind so Dinge, die finde ich ganz, ganz wunderbar, wenn das in einer Person gelingt. Und für mich ist da immer ganz spannend die Frage, Lars, so, wie gelingt dir das?
Das ist wirklich eine spannende Frage, ne? Und ganz ehrlich, die stelle ich mir manchmal auch. Aber ich glaube, was schon immer mich begleitet hat, ist, dass ich irgendwie fürchterlich neugierig bin und ich mag Veränderung einfach, ne? Und mir war das früher selber gar nicht so klar. Ich glaube, das war auch oft ein Problem, wenn lange zu sehr im Status quo sind, dann wird mir schnell langweilig, dann verliere ich die Lust, dann lasse ich manchmal auch nach. Und das war in der Schulzeit zum Beispiel nicht immer hilfreich, so, ja, ne? Weil ich auch nicht verstanden habe, warum ich mich da jetzt lange mit beschäftigen muss, wenn mich das nicht bewegt. Und auch in Phasen des unternehmerischen Daseins ist es nicht immer leicht, weil es ist so, es gibt Phasen, in denen es viel Veränderung und es gibt Phasen, da braucht es viel Stabilität. Da müssen Prozesse gebaut werden, da muss Skalierung gebaut werden. Da war es irgendwann auch eine gute Erkenntnis zu sagen, da gibt es Menschen, die können das viel besser als ich. Aber es gibt auch Phasen und glücklicherweise für mich sind wir gerade mega in so einer Phase. KI verändert alles. Es gibt Phasen, da braucht man einfach den Mut, Entscheidungen zu treffen, den Mut, Sachen auszuprobieren und Sachen anders zu machen. Und das ist was mich unglaublich motiviert und was mich auch zufrieden macht und was glaube ich, so einer meiner Schwerpunkte ist.
Hm. Und ja, dieses Thema Neugierde in sich zu tragen, ist ein ganz, ganz tolles Pfund und auch irgendwie zeichnet dich auch aus, so wie ich dich kennengelernt habe in unserer Begegnung. Und wie gelingt es denn? Also, oder kannst du vielleicht so Empfehlungen aussprechen oder vielleicht auch aus deiner Biografie irgendwie ableiten, woher sowas kommt wie Freimut? Und aber auch immer kombiniert, finde ich, bei dir mit so einem Moment von strukturellem Optimismus. Und auch so von so einer Wahrnehmungsschärfe. Also ne, du weißt dann immer um die zentralen Punkte, die du gerne verändern möchtest. Und gleichzeitig hast du den Mut, dann auch immer wieder Dinge zu verändern. Also wie du die Company gebaut hast, zum Beispiel Talents Connect. Das ist einfach auch ganz faszinierend, wenn du mir so berichtet, wie das so funktioniert hat und welche Hürden ihr überspringen musstet, um so erfolgreich zu sein. Und ja, wie gelingt es oder was könntest du da empfehlen, vielleicht aus deiner Biografie heraus, wie man das hinbekommt, wenn Menschen vielleicht mehr Angst haben oder mehr Skepsis haben oder mehr Zurückhaltung haben, wenn es um Veränderungen geht.
Ja, also ich glaube, was mich tatsächlich irgendwann mal im Weg meiner Karriere geprägt hat, da habe ich gerade eben noch mit einem Kollegen zugeredet hier. Ich hatte mal in der Agentur gearbeitet und da hatten wir einen Kreativdirektor und der hat gesagt, Lars, das ist eigentlich egal, ob du jetzt links rum oder rechts rum gehst. Hauptsache, du bleibst nicht stehen. So, ne? Und da ist, glaube ich, viel Wahres drin. Und in Kombination mit einem Zitat, was mich auch immer irgendwie begleitet, machen es wie wollen, nur krasser. So, ne? Einfach loszulegen. Und dazu gehört, und das ist vielleicht dann eine ganz gute Prise, Rheinland, als Kölner ist man ja irgendwie Grundoptimist. Ne? Also als Kölner nimmt man sich vielleicht nicht so ernst und gleichzeitig hat man irgendwie den Anspruch schon irgendwie Champions League zu sein, egal ob im Fußball oder in der Stadt. Und vielleicht ist man eigentlich sogar eher zweite Liga, aber man strebt nach Großem. So, ne? Und ich glaube, viel von diesem Rheinländer trage ich in mir. Und als ich damals gegründet habe, war die Entscheidung super schnell getroffen. Also ich hatte einen sehr gut bezahlten Job in der Agentur. Ich war mit meiner Frau, es war alles cool so, ne? Und dann habe ich trotzdem freitags Robin und Max, die ich schon lange kannte, getroffen. Die hatten sich gerade selbstständig gemacht, ne, mit der Vorgängergesellschaft. Und dann habe ich gemerkt, so boah, also ich will das auch so. Und dann war klar, so wir wollten eh mal was zusammen machen. Es war Freitagabend, wir haben dann noch ein paar Drinks genommen und dann habe ich zu Robin gesagt, so ich glaube, jetzt ist es soweit, jetzt gründen wir. Dann habe ich Samstag noch eine Nacht drüber geschlafen und Samstagabend meiner Frau gesagt, so ich glaube, ich muss jetzt Montag kündigen und dann gründen. Und dann hat sie gesagt, okay, dann ist das wahrscheinlich so. Kann ich dich eh nicht aufhalten. Dann habe ich Sonntag noch mit Robin telefoniert. Der hat gesagt, ja cool, lass machen. Und montags kam meine damalige Chefin, die Vorständin der Agentur, zurück und ich habe ihr die Urlaubszurückübergabe gegeben. Und ein Punkt auf der Agenda war, dass ich kündige. So. Und ich konnte immer schon schnell entscheiden und habe da keine Angst vor.
Ja, aber das finde ich auch ein guter Punkt irgendwie, Lars. Denn also das Thema Entscheidungsfreudigkeit ist sicherlich ein ganz zentraler Hebel. Auch keine Angst dabei zu haben vor Konsequenzen. Also oder auch zu wissen, naja, auch wenn es nicht hundertprozentig aufgeht, aber vielleicht zu 80%. Oder ich traue mir das zu, dass ich das auch wieder auffangen kann, weil auch mit Rückschlägen umzugehen und so eine Resilienz gegenüber Dingen aufzubauen, die nicht im ersten Mal super funktionieren, ist halt auch eine Tugend oder eine Kraft, aus der ich heraus schöpfen kann. Genau.
Ja, und ich meine, dann ging die Reise los, ne? Und dann war es immer wichtiger zu entscheiden. Also unser erstes Geschäftsmodell hat grandios nicht funktioniert. Wir hatten den Gedanken, es mit den großen Jobplattformen aufzunehmen, um Menschen, die von der Uni kommen, ihren ersten Job zu vermitteln. Das hat nicht funktioniert. Da haben wir sehr viel Geld verloren. Stellige Summen so, aber das hat ja nicht dazu geführt, dass wir aufgehört haben. Wir sind ja auch schlauer geworden. Wir haben ja auch super Feedback bekommen. Also die Unternehmen haben gesagt, wir finden euch super, wir finden euren Ansatz super, aber wir brauchen nicht das Produkt, was ihr anbietet, aber vielleicht könntet ihr uns helfen, das für unsere eigenen Unternehmen zu machen. Dann haben wir das erste Mal von einem Marktplatz in ein Software-as-a-Service-Unternehmen gepivotet. Ne? Und dazu gehörten auch harte Entscheidungen. Auf einmal haben wir das Team halbiert und so. Das sind ja Sachen, die sind in dem Moment super schwierig und das sind ja auch die Sachen, die von außen irgendwie als Unternehmer, die muss man schon mit sich selber ausmachen und das muss man dann auch wollen. Und so haben wir ja nie aufgehört. Dann haben wir Software gebaut, dann haben wir verschiedene Produktlinien gebaut, dann haben wir gemerkt, die eine geht total ab, die andere nicht. Dann mussten wir die eine wieder einstellen, auch mit Kunden reden und sagen, tut uns leid, ihr zahlt gerade Geld und wir mögen euch als Kunden, aber wir entwickeln jetzt ein anderes Produkt weiter, weil wir da die Zukunft sehen. Und jetzt sind wir an dem Punkt, wo KI kommt und KI setzt den gesamten Softwaremarkt unter Druck. Das heißt, jetzt sind wir wieder da, wo wir uns nochmal selber erfinden und uns ist klar, Software wird attackiert werden von KI, wir werden attackiert werden, das haben wir schon von 9 Monaten glücklicherweise antizipiert und vor 9 Monaten entschieden, naja, wenn wir wissen, dass wir attackiert werden, dann machen wir es selber und haben ein Innovationsteam gebaut und machen das jetzt in aller Konsequenz KI first.
Ja. Genau, weil das finde ich nämlich auch ganz spannend, weil du das ja auch schon erwähnt hattest, nämlich dass, das sehe ich auch, dass künstliche Intelligenz einfach ein so großes Veränderungsmoment darstellt für alle Unternehmen und auch gerade für Unternehmen im Software-Kontext, dass darüber dann sich sehr, sehr viele Dinge verändern werden. Und die Frage ist, mit dem Wissen um diese Veränderungsdynamik, die da auf uns zuläuft oder in der wir schon auch gerade stecken, wie gehst du dann damit um? Also das ist ja eine große Herausforderung für deine Organisation, für deine Unternehmung. Und ist es dann das Thema, Bereiche zu eröffnen, wo man sozusagen im Rahmen von Innovationsteams spielerisch überlegt, wie kann ich mich selber attackieren und wie kann ich sozusagen darüber Dinge ableiten, um dann zu wissen, okay, darauf sollten wir fokussieren, wenn wir die Company jetzt umbauen. Oder wie machst du es konkret?
Also tatsächlich haben wir dann ja schon Mitte letzten Jahres angefangen, uns dazu Gedanken zu machen. Und dann haben wir immer, wir sind eine Remote Company, das heißt, wir sehen uns nicht sehr oft im Jahr alle an einem Ort. Wenn, ist es aber immer sehr schön. Und ich habe dann immer die Ehre, als Emotional Outro Guy das Ende zu machen, so, ne? Die Kabinenansprache. Und dann stand ich da eben bei unserem All-Hands-Meeting vor Weihnachten und ich hatte vorher so ein paar Slides gebaut und habe erzählt, warum KI gerade alles disrupted, wie sich das auswirkt auf unseren Gesamtmarkt. Und stand dann da und ein Slide war, how do you feel? A, excited, B, afraid. In der Vorbereitung dachte ich ehrlicherweise, dass das eine rhetorische Frage ist. Und alle jetzt total excited sind, weil ich irgendwie in meiner Welt dachte, das ist doch Hammer. Also wir werden gerade, KI ist wie so Exoskelette, die uns alle besser macht. Und während ich dann so auf der Bühne stand und sprach, merkte ich so, wie so ein paar Schultern eher so anfingen zu hängen, wie ein paar Leute blass wurden und ein paar Leute auch einen sehr ernsten Gesichtsausdruck hatten. Und dann merkte ich so, oh, die Frage ist wahrscheinlich ernster, als ich sie eigentlich dachte. Und dann habe ich die Frage gestellt und dann ging die Hälfte Hände hoch und die Hälfte Hände war excited und die andere war afraid. Und das habe ich ehrlicherweise vorher unterschätzt. Und wie wir damit umgehen, ist aber trotzdem, dass wir in aller Konsequenz gesagt haben, für uns als Unternehmen ist es alternativlos, KI first zu gehen. Das bedeutet auch in aller Konsequenz, wenn man das nicht möchte, dann ist man wahrscheinlich bei Talents Connect nicht an der richtigen Stelle. Und das führt jetzt auch dazu, dass manche Mitarbeitende das Unternehmen verlassen. Das ist aber, glaube ich, unterm Strich trotzdem richtig, dass wir das so machen.
Ja, und das ist, glaube ich, auch ein ganz spannender Punkt, den wir auch, finde ich, nutzen können als Punkt sozusagen in der Überleitung, was muss Führung leisten? Denn was das Beispiel gut zeigt, ist eine sehr konsequente Offenheit für Ist-Situationen. Also keine Beschönigung, sondern und auch mit Konsequenz. Also im Sinne von, wir sind davon überzeugt, dass das unser Geschäftsmodell verändern wird und wir müssen das Thema AI first in jede Ader unserer Company reinziehen oder mitdenken. Und wenn das für dich schwierig ist, lieber Mitarbeitende, dann ist es halt schwierig. Und dann gibt's andere Companies, bei denen du das sicherlich besser machen kannst mit deinen Haltungen zu dem Thema KI. Also ist das Thema einmal Nahbarkeit, also ne, was du auch erzählt hast, dass du sehr transparent gesagt hast, guck mal, das beobachte ich gerade, ich möchte gerne meine Gedanken mit euch teilen und auch das Thema Transparenz, sind das so zwei wichtige Punkte für Führung oder was kommt vielleicht noch zusätzlich dazu, damit sozusagen Führung auch in solchen Kontexten irgendwie funktioniert? Also weil das verändert sich ja auch sehr stark oder ist es das Thema, was mich ja auch sehr stark beschäftigt, das Thema KI und Führung, ja, und wie verhält sich das und ist da vielleicht ein cooles Sparring oder hilft der mir, gute Entscheidungen zu treffen oder wie auch immer? Wie blickst du da drauf, Lars?
Ja, also was wir schon immer gemacht haben, ist, dass wir sehr transparent unsere Unternehmen aufgebaut haben. Ne? Das heißt, wir haben schon immer mit den Mitarbeitenden unsere Zahlen geteilt. Wir haben schon immer sehr genau gesagt, wo wir hinwollen, was das Ziel ist und auch eine Nahbarkeit. Ne? Also dadurch, dass wir ein relativ junges, schlankes Unternehmen sind, gibt es hier keine großen Hierarchieebenen. Ne? Und wenn immer wir auf einer Bühne stehen und eine große Veränderung verkündet haben, dann ist es egal, ob es Robin, mein Mitgründer als CEO ist oder ich oder sonst jemand, John aus dem Leadership. Wir sagen immer so, schreibt uns, meldet euch bei uns und wir reden darüber. Und wir machen sogar verschiedene Kanäle auf. Ne? Wir sagen, ihr könnt euch 1:1 auf uns zukommen, aber wir haben auch in der Regel immer einen Slack-Kanal und führen die Diskussion auch offen. Und wir haben es glücklicherweise geschafft. Natürlich trauen sich nicht alle Menschen, sich dahin zu stellen und die Frage offen zu stellen, aber es gibt genug kritische Geister in diesem Unternehmen, was ich super finde, die Schön. Die Frage dann auch öffentlich stellen und dann beantworten wir die auch öffentlich. So, also ich glaube, diese Transparenz, warum man das tut und auch zu sagen, wo sind wir gerade auf Kurs und wo sind wir nicht auf Kurs, hilft total und wirklich nahbar zu sein und sich dann nicht dahinter zu verstecken und zu sagen, jetzt haben wir die Entscheidung getroffen und jetzt muss erstmal alles passieren.
Ja, ich glaube auch, dass das was ist, was voll gut ist, nämlich weil es einfach jedem Einzelnen die Möglichkeit gibt, sich dahingehend zu positionieren, also selber zu überlegen, finde ich das gut, finde ich das nicht gut, und man ist ja nicht gezwungen, irgendwo zu arbeiten, sondern es bildet die Chance, sich einfach mit der Idee zu verbinden, zu sagen, hey, das finde ich auch gut, oder ich brauche nochmal mehr Erklärung dafür, kannst du mir das nochmal irgendwie erklären, Lars, oder was bedeutet das konkret in meinem Bereich, kannst du mir das schon sagen, und dann auch in der Ehrlichkeit dann, wenn man es nicht weiß, zu sagen, ja, müssen wir selber auch nochmal scheinen. Seid doch offen. Feedback das gerne, was ihr beobachtet.
Und ich glaube, da hilft auch tatsächlich nochmal, man selber hat ja dann vielleicht den Blick aufs große Ganze, das nochmal runterzubrechen und ganz konkret zu sagen, was bedeutet das für uns? Ne? Und wenn da draußen die Welt darüber redet, dass es die SaaS-Apokalypse gibt, die SaaS-Apokalypse, dann haben wir einfach auch Screenshots gezeigt und gesagt, so, das haben wir uns jetzt nicht überlegt, das ist jetzt nicht im Kopf von uns Gründerteam entstanden. Das sind halt die Metatrends, so, ne? Hier ist die SaaS-Apokalypse und hier könnt ihr euch Börsenkursen von großen SaaS-Unternehmen angucken. Und hier könnt ihr euch angucken, was letzte Woche mit den großen Legal Companies passiert ist, als Claude Cowork den Legal Layer announced hat, dann droppt so ein Aktienkurs mal um 20%. Und das sind vielleicht Bewegungen, die sich einstellen, aber wir haben die Verantwortung, dieses Unternehmen weiterzubauen für die Shareholder, für die Menschen, die hier arbeiten, für unsere Kunden. Und ich bin lieber ein bisschen paranoider und überlege mir, was könnte passieren, aber das ist mir lieber, als mich in Sicherheit zu wägen und da zu optimistisch drauf zu gucken. Und deswegen ist klar, AI first ist der Weg und wir werden den gehen. Und wer den mitgeht, super geil. Wer den nicht mitgeht, auch okay, aber dann woanders.
Genau. Wenn du sozusagen auch sagst, ne, künstliche Intelligenz ist für mich die Technologie, die ich in jedem Kontext gerne nutzen möchte oder deren Chance oder deren Potenziale nutzen. Hast du so für dich schon entdeckt, wie du das im Führungskontext nutzt? Also nutzt du das für bessere Entscheidungen oder nutzt du das, bestimmte Daten zu verdichten, um die dann weiterzugeben? Wie nutzt du es konkret bei dir als Gründer der Company?
Ja, also ich bin ja der glücklichen Lage, dass ich gar nicht mehr führen muss. Ich bin mittlerweile der Außenminister, aber ich habe gleich noch ein ganz konkretes Beispiel, wie wir es für Führung intern nutzen. Ja. Ich selber nutze es wirklich viel, um meine Entscheidungen zu hinterfragen und besser zu machen. Und ein Lifehack, der mir sehr schnell in die Finger gekommen ist, weil ich darüber gelesen habe, ist, sich selber Panels zusammenzubauen aus Experten, mit denen man gerne reden möchte. Und man hat mit Claude und auch mit anderen Sachen die super Möglichkeit. Ne? Und ich habe mir ein Panel gebaut, da ist ein Top-Notch M&A-Berater drin, ein Agent. Dann ist einer ist Ben Horowitz von Andreessen Horowitz, Top-Notch VC aus dem Silicon Valley. Dann ist da einer drin, ich habe gesagt, der soll wie Jean-Rémy von Matt sein und das Ganze aus einer klassischen markentradierten, vielleicht Werbersicht betrachten. Yeah. Und ich lasse die alle auf denselben Kontext zugreifen. Die haben tatsächlich einen Kontextordner, da sind all unsere Unternehmenszahlen drin, da ist unser Strategiepapier drin, da ist unsere Equity-Story drin, da ist beschrieben, warum wir AI-first gehen, da sind unsere Sales-Pitches drin und alle kriegen eine andere Fragestellung. Den M&A-Berater frage ich, wie siehst du die Chancen, neuer Investoren zu gewinnen, zu welcher Bewertung, warum, was müssen wir noch als Hausaufgaben machen? Ben Horowitz frage ich, zu welchem Preis würdest du diese Firma kaufen und vielleicht auch warum nicht? Und Jean-Rémy von Matt frage ich, was würdest du aus Positionierung und Equity-Story anders machen und wie würdest du das an Kunden verkaufen? Und das ist total krass, weil die greifen auf denselben Kontext zu, kommen aber total unterschiedlichen Schlüssen. Und dann habe ich mir das erst einzeln angeguckt und dann habe ich die übereinander gelegt und habe gesagt, naja, aber Ben Horowitz sagt das Und das, da diese Diskussion zu sehen, die ist Hammer, weil ich habe auf einmal die Möglichkeit, Diskussionen zu führen, obwohl ich nachts um zwei alleine vorm Rechner sitze.
Ja, und das ist, glaube ich, auch ein ganz spannender Punkt, nämlich, dass uns KI helfen kann, Diversität zu erhöhen. Und zwar in einer Form, die neu ist, also eine höhere Beherrschbarkeit hat, weil du hast sozusagen unterschiedliche Perspektiven, die immer positiv für Innovation sind. Und gleichzeitig kannst du sozusagen aber auch orts- und zeitunabhängig mit diesen sozusagen Agenten in Interaktion treten. Finde ich eine ganz, ganz wunderbare Idee und hochgradig sinnlogisch. Also macht total Sinn, ja. Und gab es da so überraschende Momente, wo du gesagt hast, ach guck mal, das hätte ich ja gar nicht gedacht, oder?
Ja, total, weil natürlich haben wir auch schon mit M&A-Beratern geredet, die einfach Menschen sind, die auch gut sind und auch top-notch. Und als ich dann mit dem Agenten geredet habe, habe ich gesagt, krass, der ist halt einfach auch brutal ehrlich, ne? Also der hat keinen Filter. Also der haut hier einfach von Latz, wie er da drauf guckt. Und das war gut, weil das eine brutale Offenheit war. Und natürlich musste ich da auch erstmal schlucken. Aber am Ende leite ich daraus die Hausaufgaben ab, die wir machen müssen, um es wirklich konsequent umzusetzen.
Ja, ja, das glaube ich auch. Also und das ist total spannend. Wenn wir, du bist Unternehmer und du hast aber dir überlegt, ich will aber auch Initiative zeigen und Verantwortung politisch übernehmen bei euch in Köln. Da bist du immer noch aktiv. Gibt es so Unterschiede, die du für dich beobachtet hast, wo die du mit uns teilen kannst, weil das finde ich total spannend, so Umgang mit Veränderung innerhalb von Startups und, oder Jungunternehmen oder Unternehmen und Umgang mit Veränderung in der Politik. Also ist da zum Beispiel bei der Politik immer dieser Zeithorizont, nächste Wahl, oder ist da irgendwie ein anderer öffentlicher Druck drauf, dass man sichtbarer wird, oder was hast du erlebt so im politischen Kontext und im Unternehmungskontext? Gibt es da so Differenzierung im Umgang mit Veränderung?
Ja, ich glaube, die könnten fast größer nicht sein und ehrlicherweise erzeugt das große Schmerzen bei mir, fast körperlich, ne? Ja, ich bin in die Politik gegangen mit einem ganzen Rucksack voll Vorurteile und ich bin da reingegangen, weil ich damals gesagt habe, so Unternehmertum, ich brauche jetzt, Politiker werden es nicht lösen, es braucht ein Unternehmertum, gleichzeitig meckern alle Unternehmer, keiner macht was, ich trete jetzt eben Volt bei und dass ich dann OB-Kandidat für Köln werde, war damals noch gar nicht absehbar, ist dann aber passiert, weil ich glaube, dieses, was mich sehr fasziniert hat, ist, mit welcher Offenheit eine Partei wie Volt mein Mindset angenommen hat. Ne? Und da sind schon Welten aufeinander geclasht. So, jetzt bin ich aber nicht nur bei Volt, sondern auch habe den Wahlkampf in Köln auf den Bühnen mitgestalten dürfen, habe Themen setzen können, darf jetzt in Ausschüssen wie Digitalisierung und Wirtschaft sitzen und unter uns beiden hört er keiner. Nein, aber das kann man auch hören, das sage ich auch öffentlich. Ich hatte schon so Momente, wo ich aufstehen wollte und sagen, merkt ihr eigentlich noch was im politischen Kontext? Ne? Mhm. Also das Tempo, was wir hier gehen, also das könnte unterschiedlich ja nicht sein. Bei Unternehmen, bei Startups sowieso noch einen Gang schneller, aber auch bei Unternehmen, aber in der Politik. Und es ist alles dieser Rhythmus. Nächste Wahl, wann ist die nächste Wahl? Ach ja, unsere Lizenzen laufen in 5 Jahren ab. Und letztens habe ich mich extrem aus dem Fenster gelehnt, weil Köln macht 380 Millionen Euro Umsatz, nicht Umsatz, Verlust dieses Jahr. Ja. Und ich habe die These in den Raum gestellt, dass wenn wir Köln KI first denken würden, dann wäre das der einfachste und schnellste Weg, den Haushalt zu sanieren. Und dann habe ich die Frage gestellt, wo ist denn der KI-Verantwortliche oder die KI-Verantwortliche der Stadt Köln? Und die gibt's de facto nicht. Und warum gibt's die nicht? Und dann kommt aber natürlich direkt so, oh, aber da gibt's ja 1000 Dinge und so. Und das ist wahrscheinlich auch richtig. Mhm. Aber mir fehlt einfach der Moment zu sagen, wir legen jetzt los. Wir machen jetzt eine Taskforce. Wir attackieren uns jetzt selber, so wie wir das machen. Warum macht das eine Verwaltung in Köln nicht?
Und liegt das da dran, weil man irgendwie das nicht sieht oder weil man es nicht kann oder weil man es nicht darf? Was würdest du so sehen? Weil ich glaube, das ist ja eine ganz, ganz hohe gesellschaftliche Fragestellung. Wie kriegen wir mehr Geschwindigkeit und auch mehr Lust an Veränderung ins politische System und auch in die Gesamtgesellschaft? Was können wir davon lernen und was können wir da sozusagen auch irgendwie mit adaptieren? Hast du da für dich irgendwie Dinge ableiten können, oder?
Ich glaube, wahrscheinlich ist schon ein großer Teil der Wahrheit, dass es unfassbar komplex ist und natürlich nochmal einen viel krasseren Impact auf die Menschen hat. Ne? Wenn wir scheitern oder wenn ein Startup scheitert, dann ist das aus erster Sicht mal schade für die Investoren. eine Stadt wie Köln kann ja nicht scheitern. Also das darf nicht passieren, so, ne? Das geht halt nicht, ne? Und die ist auch nochmal anderen Risiken ausgesetzt. Ich habe letztens gelernt, wie viele Cyberattacken pro Tag so eine Stadt aushalten muss. So, das ist eine absurd hohe Zahl, ne? Da braucht man schon super viel Security und wir haben personenbezogene Daten. Und trotzdem würde ich mir wünschen, da viel offener mit umzugehen. Ich meine, jeder, der weiß, wie Bürokratie in Deutschland funktioniert, der weiß, wie schlimm das ist, alleine sich umzumelden, einen Führerschein zu beantragen. Jetzt reden wir noch gar nicht darüber, eine Firma zu gründen. Und bei Volt, was mich da auch fasziniert hat, ist unsere Best Practices. Und ich war selber oft in Estland und guckt euch Estland an. Du kannst alles digital machen, außer heiraten und sich scheiden lassen. Ich verlange ja noch gar nicht, dass das alles in Deutschland geht, aber wenn wir schon alleine 30% dessen, was in Estland geht, in Deutschland hätten, dann hätten wir sehr viel Geld zur Verfügung, dass wir in sinnvolle Dinge stecken können.
Ja, das glaube ich auch. Und ja, da war so viel, also manchmal ist man so verblüfft und ich gucke gerade so ein bisschen auf die Zeit und merke einfach, wir haben einfach schon jetzt 25 Minuten ein tolles Gespräch gehabt, aber ich möchte gerne dir noch eine Frage stellen, Lars. Gibt's Punkte, die du vielleicht Menschen empfehlen kannst, mit Veränderungen und auch mit Veränderungsinitiativen in Unternehmen irgendwie besser klarzukommen? Also was kannst du da für eine Empfehlung aussprechen? Oder ist es überhaupt sinnvoll, Empfehlungen auszusprechen? Aber so, was würdest du, oder was ist klug oder was ist sinnvoll? Also was man als Führungskraft machen kann oder was man selber machen kann oder was man an Struktur bauen kann, damit so Veränderungen, weil ich einfach sehe, es sind so viele Veränderungen, die angetreten werden müssen. Und ich beobachte, dass einfach viele Menschen sich fragen, wie gelingt mir das? Irgendwie gelingt mir das nicht. Ich bin nicht so wie der Lars, der sagt, boah, geil, Veränderung, ich spring da rein. Und gibt es so Punkte, wo du sagst, die sind total kostbar und die könnten helfen?
Ich glaube, was gut ist, ist es vorzuleben. Ne? Also nicht nur darüber zu reden, sondern es wirklich vorzumachen. Das ist fast wie alle meckern über Politik, aber keiner macht's. Das war aber auch in den großen Veränderungen unserer Company so. Ne? Also immer der Erste zu sein, der es selber verkauft und auch den Hörer in die Hand zu nehmen und vor allen Dingen in den Phasen, wo es nicht läuft. Ne? Und auch zu sagen, wir shiften jetzt auf ein neues Produkt, das zu beweisen und jetzt auch zu sagen, wir gehen KI first, das auch in aller Konsequenz durchzuziehen und auch immer der Erste zu sein und genau zu wissen, worum es geht. Und da reicht es nicht, dass man sich 2 Stunden die Woche hinsetzt und sich irgendwie ein KI-Training holt. Das geht nur, wenn man sich jeden Tag damit beschäftigt und das wirklich vorlebt. Weil es ist, glaube ich, also ich glaube, viele Unternehmen machen vielleicht den Fehler, dass sie das so top-down einfordern, aber irgendwie die Role Models fehlen, die sagen, wie gut es geht. Und jetzt ist es bei uns so, auch ein Robin, unser CEO, der geht sowas von AI first, dass es alle jeden Tag mitkriegen, wie er es macht und warum es sinnvoll ist. Und da merkt man gerade nach den ersten Monaten, wo sich jetzt alle sortieren mussten, dass wir gerade so eine richtige Sogwirkung erzeugen und dass da alle intrinsisch Bock drauf haben. Ich glaube, vorlegen ist der Schlüssel.
Und das ist, glaube ich, auch voll cool, Lars, ein ganz toller Punkt, den du da teilst. Auch da genau mutig voranzugehen und zu sagen, auch mit aller Transparenz, also auch was du gerade gesagt hast, Lars, nämlich auch dann zu sagen, ja, das hat gut funktioniert und das war irgendwie nicht so gut und ja, also ne, das wäre eher meine Empfehlung oder das funktioniert für mich gut und was hast du denn, was du ausprobiert hast und kannst du das vielleicht teilen und so. Ich glaube, dass das ein toller Schlüssel, ein toller Hebel ist, den man darüber dann sozusagen freisetzen kann und ja. Ich könnte ganz lange noch mit dir reden und du bist ein ganz wunderbarer Mensch und ich danke dir ganz herzlich für das kostbarste Gut, was du mir geschenkt hast, nämlich Lebenszeit und deine tollen Perspektiven auf das ganze Thema Veränderungsmanagement und auch den Umgang, wie es uns sozusagen als Menschen gelingt, mit den ganzen Veränderungsinitiativen besser klarzukommen. Und Lars, herzlichen Dank für deine Zeit.
Ja, und vielen Dank für die Einladung. Das geht ja zurück. Das ist ja auch super, dass du dir die Zeit nimmst, auch so einen Podcast vorzubereiten, nachzubereiten. Ja, vielleicht letzter Satz, weil tatsächlich mich hat mal einer gefragt, was treibt dich denn an? Und Geld ist es nicht, sondern es ist tatsächlich das Zeitthema. So, wo kann ich meine Zeit sinnvoll einsetzen? Das ist das, was mir Spaß macht und mir macht es wirklich auch unfassbar viel Spaß, mit Menschen wie dir darüber zu reden und es zu teilen.
Ja, das danke ich dir. Und das erlebt man auch. Und das fand ich auch in dem Gespräch, unserem ersten Kennenlernen, einfach auch ganz bezeichnend von dir als Person, dass du dieses sehr nahbare, einbindende, transparente, ehrliche und neugierige in dir trägst. Und das ist einfach schön. Mit solchen Menschen verbindet man sich gerne gedanklich und geht gerne in Austausch und lernt von solchen Menschen auch sehr gerne und sehr viel. Und ich werde mir jetzt auch in Ruhe nochmal den Podcast anhören und werde nochmal so meine persönlichen Highlights highlighten und die auch nochmal teilen. Und da wird einiges drin sein. Und Lars, ich wünsche dir für die Unternehmung, für deine politische Zukunft, alles, alles Gute, dass es alles gut aufgeht, dass du glücklich bleibst, gesund bleibst und irgendwie mit viel Freude in die Gestaltung trittst.
Danke, lieber Christoph. Es hat mir großen Spaß gemacht.
Danke dir. Ja, ich konnte mir das Gespräch mit Lars gerade nochmal in Ruhe anhören und ich nehme mindestens 3 Punkte mit, die ich total klug fand und die für mich persönliche Highlights darstellen. Erstens, dass Transformation immer Energie braucht und auch eine mehr proaktive Haltung hilfreich ist, um sozusagen diese Transformation zu leisten und nicht warten, bis der Druck von außen kommt, sondern selbst den ersten Schritt machen. Genau das ist der Unterschied zwischen Organisationen, die reagieren, und denen, die wirklich gestalten. Und ich finde, Talents Connect und auch was Lars gerade geteilt hat, zeigt genau das. Zweitens, authentische Führung ist gerade im Wandel entscheidend. Offen über Unsicherheiten zu sprechen und nicht auch alles selber wissen zu können, das schafft Vertrauen und gibt anderen die Sicherheit, sich ebenfalls einzubinden und auch mitzugestalten. Und drittens, das Thema furchtlose Entscheidung gepaart mit einem strukturellen Optimismus. Also die Fähigkeit, schnell zu entscheiden, Dinge auch wieder loszulassen und gleichzeitig daran zu glauben, dass genau darin der Fortschritt besteht. Das sind so wirklich total schöne Punkte, die Lars gezeigt hat und von dem wir einfach profitieren können, wenn es darum geht, einfach ein neues Level von Veränderungsmanagement, von Change zu ermöglichen. Ich hoffe, da war einiges für dich drin und ich freue mich jetzt auch auf die nächsten Folgen, weil ich da wieder ganz, ganz tolle und spannende Gäste für euch eingeladen habe. Also, bis bald!
Vielen Dank fürs Zuhören bei Next Level Change, Erfolgsfaktoren für Veränderungen. Wenn Sie keine Folge verpassen möchten, abonnieren Sie jetzt unseren Podcast und bleiben Sie immer auf dem neuesten Stand. Bis zum nächsten Mal, Ihr Team von Next Level Change.